Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt.
Dieser Podcast wird gesponsert von Horizons 2026, the User Experience Leadership Intensive. Inspire, Lead, Innovate. Informiere dich auf www.horizons.community über unsere Module und schaue noch heute nach passenden Terminen und Locations.
Ja, Agilität, gutes Stichwort. Wir haben jetzt schon ein paar Mal, oder du hast schon ein paar Mal agiles Arbeiten angesprochen. Und du hast ja auch ein Kapitel im Buch, in dem es darum geht, was jetzt auch Paradoxien sind, die sich in einem agilen Arbeitsumfeld ergeben. Kannst du vielleicht darüber noch mal ein bisschen was sagen, warum du überhaupt jetzt dieses Kapitel über agiles Arbeiten mit ins Buch reingenommen hast, auch über die Frameworks, die damit verbunden sind und so weiter?
Ja, das ist auch, also eigentlich ist es auch ein Riesenthema, weil es so komplex geworden ist, welche verschiedenen Frameworks wie, in welchen Unternehmen, warum eingeführt werden. Also angefangen hatte ich in der Ausbildung mit der Frage, wie kriegen wir denn UX in so ein Scrum-Framework rein, ne? Weil Scrum einfach weit verbreitet ist und jetzt auch über die letzten Jahre ganz gut funktioniert hat. Und da bin ich ja nicht alleine mit meinen Ideen, da gab es ja viele andere, die sich auch überlegt haben, wie kriegen wir das denn hin, an welchen Stellen können wir UX integrieren, wie schaffen wir eine Discovery vorne weg, also ne, Scrum, klassisches Delivery Framework, wo die, das, weiß ich nicht, steht im Scrum Guide auf zwei Sätzen, der PO überlegt sich, was man braucht. Ja, aber wie kommen wir da hin? Da sind wir mit der Discovery total gut unterwegs. Und ob das jetzt eine UX Discovery ist oder ein Service Design oder ein Journey Mapping oder irgendeine andere spannende Research Mode oder Design Thinking, ist mir total egal, wie wir das nennen. Hauptsache, wir gucken an, was im Markt da draußen noch alles passiert, welche Anforderungen es gibt und was auch der Wettbewerb möglicherweise für Lösungen hat, die erstaunlicherweise viele Unternehmen oft gar nicht mitbekommen. So, und dann ist ja eine Zeit, also die Ausbildung läuft jetzt 5 Jahre, da ist viel passiert. Und ich habe immer wieder auch festgestellt, dass ne, zum Beispiel das sogenannte Spotify-Modell mir gerade in den Konzernen begegnet, dass wir dann so Tribes haben und Chapters und alles ganz toll organisiert ist. Und ich habe gedacht, naja, was irgendwie, also ich kriege dann einfach in der Praxis mit, das funktioniert oft nicht. Und das hängt dann oft damit zusammen, dass diese Begriffe, ich nenne es, glaube ich, im Buch Begriffspiraterie, einfach Sachverhalten übergestülpt werden, damit es auf der Vorderbühne nach außen oder auch im Reporting in die oberen Ebenen sich so anhört, als ob man agil ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir diese agilen Vokabeln benutzen, klingt es erstmal zeitgemäß. Und was eigentlich dahinter steht, nämlich das, ne, also das Spotify-Modell war mal ein Vortrag auf einer Konferenz, wo ein paar Kollegen erzählt haben, so machen wir das gerade. Und die eigentliche Idee dahinter war, lass mal gucken, wie wir in kleinen, verschiedenen interdisziplinären Rollen schneller Entscheidungen treffen und wie müssen wir uns als Unternehmen eigentlich permanent in Frage stellen? Das mag aber kein Unternehmen, weil Unternehmen sind daraus ausgerichtet, stabil zu sein. So, und dann zu gucken, an welchen Stellen können wir denn jetzt einen Konsens finden und an welchen Stellen müssen wir mit diesen Spannungsfeldern einfach leben und wie können wir damit umgehen? Das fand ich super spannend. Und das Spotify-Modell habe ich sehr ausführlich recherchiert und auch für mich nochmal klargezogen. Und heute, ne, ich war jetzt vor kurzem auf der den Product Owner Days und habe da einen Vortrag gehalten, habe mal so ein bisschen in die Runde gefragt, wie ist denn die Agilität, die Agilisierung gerade bei euch auf dem Prüfstand oder läuft alles super? Wir sehen ja schon viele Anzeichen, dass nach dem Back to the Office, nach der Pandemie jetzt es auch bei den Führungsmodellen wieder ein Stück zurückgeht hin zu, nee, wir wollen nicht agil sein, wir machen jetzt wieder Ansagen, was zu tun ist, was aus meiner Sicht mit zwei Sachen zu tun hat. A, diese klassischen agilen Frameworks haben keine Discovery gemacht, also die Vorteile von, bauen wir das richtige Produkt und sind wir wirklich sicher, dass das im Markt angenommen wird, haben viele geskippt, agiler Wasserfall. Und da sind wir eben schon dran vorbeigekommen, Stakeholder-Management, Stakeholder-Analyse. Viele Führungskräfte sind einfach auch so angespannt, im Tunnel überlastet, dass sie zu ihrem eigenen Wohlergehen Sicherheitshandlungen vornehmen. Und dazu gehört eben auch, wieder Ansagen zu machen, Agilität zurückzurollen, weil es hat ja auch nicht so schnell so viel gebracht, aber wenn man es nur 2 Jahre versucht, dann reicht das halt nicht. Also die Geduld in Unternehmen, die ist da so ein bisschen rückläufig und genau das brauchen wir aber. Wenn wir uns an den Markt anpassen wollen, brauchen wir neue, schnellere Entscheidungsmethoden oder Moden. Und das ist, glaube ich, echt eine Riesenherausforderung da draußen, ne? Weil da kommt alles zusammen. Das ist das Menschliche. Ich als Entscheiderin brauche selber Sicherheit und Klarheit und beruhige mich, wenn ich alle zurück ins Büro hole, was natürlich auch sozialpsychologisch durchaus Vorteile hat. Und wir machen aber jetzt dieses Agil nicht mehr, weil das hat ja nicht funktioniert. Statt zu fragen, was müssen wir tun, damit wir näher am Markt sind. Also eine große Mischung an Themen, die da zusammenkommen.
Ist jetzt deine Kritik hauptsächlich, dass im Prinzip letzten Endes Buzzword-Bingo hauptsächlich betrieben wurde, also dass Begriffe übernommen wurden, ohne zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Vielleicht auch ein Cargo-Kult, also irgendwas halt nachgeahmt wird, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt und sich die Strukturen nicht geändert haben? Oder hast du eine Kritik an dem Spotify-Modell per se?
Also, so, ich glaube, Cargo-Kult trifft es ganz gut, aber in einem liebevollen Sinn. Also, wir haben ja nicht nur jetzt sowas wie das Spotify-Modell oder Scrum oder Safi oder, ne? Wir haben ja ganz viele von diesen Frameworks, die einfach sehr viel versprechen. Na, also es ist so, wenn man sich das als Produktdesign vorstellt, dann ist das, wenn man das einführt, erstmal die Lösung für alle Probleme im Management. Und dieses Momentum aufzunehmen und zu sagen, wir machen jetzt was, damit wir im Unternehmen mal das ein oder andere größere oder kleinere Problem lösen, das ist durchaus ein wichtiges Element im Organisationsdesign, damit man quasi einen Grund hat, etwas zu verändern. Also nur weil ich Begriffspiraterie betreibe, heißt es nicht, dass ich als Unternehmerin, als Unternehmer was falsch mache. Sondern es kann ja sehr gut sein, dass ich unter dem Deckmantel der Agilität in meinem Unternehmen etwas löse oder anstoße, was ich unter normalen Umständen gar nicht finanziert bekommen würde. Also so Continuous Improvement, Verbesserung der Teamkommunikation, Fokus von Mitarbeitenden auf weniger Projekte, also so Standardsachen. Dafür bekomme ich vielleicht erstmal keinen Auftrag, kein Mandat, kein Geld. Wenn ich aber sage, wir führen ein neues Framework ein und damit wird es erstmalig wieder möglich, dass Menschen nur an einer Sache arbeiten dürfen, statt 27 Meetings am Tag zu haben, dann kann das sehr sinnvoll sein. Wenn es aber, alle, die das Selfie-Bimmelbild kennen, so ein Cargo-Kult ist, wo ich einfach alle Sachen reinschmeiße, damit sich jeder wiederfindet, dann kann ich nicht erwarten, dass das wirklich meine Probleme löst. Und das ist so eine Mischung aus mir geht es nicht darum zu sagen, was das beste Framework ist, sondern mir geht es darum, das Denken und die analytische Fähigkeit zu schulen, was diese verschiedenen Frameworks an Lösungsoptionen mitbringen. Also ne, wenn Safi das Problem löst, was ist dann das Problem dahinter? Und diese Frage wird oft nicht gestellt.
Ein anderer Punkt, der mir noch so durch den Kopf geht, also im Prinzip lässt sich ja viel vom Workload, der da ist, und Gleichzeitigkeit von Projekten einfach auch dadurch nehmen, dass ich sogenanntes Frontloading betreibe, also sprich nicht die Probleme löse, wenn sie hinten auftauchen, sondern am Anfang die Ressourcen reinstecke und so. Also hast du da noch so ein paar Tipps, wie man seine Stakeholder davon überzeugt? Ich meine, das predigen wir ja auch schon Jahrzehnte, kann man geradezu sagen.
Ja.
Ja, steck die Ressourcen am Anfang rein, anstatt hinterher die ganze Zeit irgendwelche Feuerlöschaktionen machen zu müssen.
Ja.
Welches Framework hilft uns bei dieser Argumentation?
Ist hier oben was für ein Podcast. Also, so, das ist ein super wichtiger Punkt, was wir predigen. In vielen Unternehmen haben wir Effizienz als das Lieblingswort, wo der ein oder andere Manager das vielleicht auf seinem Oberarm tätowiert hat. Und diese Effizienz, also wie würden wir schneller, wird häufig ohne die Effektivität gedacht. Also wie schaffen wir es, die Aufgabe bestmöglich zu lösen? Und allein dieses Mini-Framework von Usability, wie schaffen wir nicht nur Effizienz, sondern auch Effektivität? Das kann schon mal in die richtige Richtung führen. Dann können wir noch sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass unterm Strich es nachhaltiger ist im Sinne von zufriedener. So, das wäre ja schon mal was. So, gleichzeitig haben wir deine Frage ist ja auch, wie kriegen wir das hin? Da bin ich sehr schnell beim Stakeholder-Management und der Stakeholder-Analyse. Was sind die persönlichen Motive? Was sind die Aufgaben? Was sind die Pain-Points für die Leute, die darüber entscheiden können? Und wer im Unternehmen hat denn auch den Schmerz damit, dass sie es hinten ausbaden? Also klassischerweise das ganze Thema Customer Service, weil da landen die Probleme, die vorne verursacht werden. Und damit findet man meistens sehr viele Verbündete, die sehr viel mehr wissen als, wenn man die fragt, wissen die meistens mehr als vielleicht das Produktmanagement selbst. Eigentlich sollten die regelmäßig im Austausch stehen, das wäre schon mal ganz gut. Und dann darüber auch Business Cases zu rechnen, da sind wieder die Kennzahlen. Wie können wir daraus Szenarien rechnen, um damit auch in die Managementsprache zu kommen? Also wenn wir das vorne richtig machen, kann man auch wunderbar visualisieren. Ich habe im Buch, glaube ich, auch da ist auch eine Grafik drin, die in der Praxis ganz gut funktioniert. Und dann kann man auch mit der KI kleine Tools bauen, wo man dann Sachen und Zahlen eingibt. Wenn wir A, B, C tun, was hat das hinten raus für entsprechende Business-Effekte? Ja, und dazu gehört auch das ganze Thema Engpassmanagement. Also ich sehe das in der Praxis häufig, dass man dann Journey um Journey um Journey macht, statt da anzufangen, wo wir einen Engpass haben, sprich ein Businessproblem, und von da aus dann zu gucken, okay, wenn wir das jetzt machen, hier anders machen, ein Beispielprojekt machen, ne, ob das jetzt ein U-Boot oder ein Leuchtturm ist, das hängt immer vom Kontext ab. Aber es braucht den Proof of Concept, es braucht den Beweis, guck mal, wenn wir es anders machen, dann sind wir schneller und besser. Und da sind wir wieder beim Hirn. Manche Leute müssen es sehen und erleben, damit sie es glauben. Versus, das haben wir doch schon immer so gemacht.
Mhm. Ich würde nochmal ganz gerne auch kurz auf die Kennzahlen kommen, weil ein Argument oder eine Frage, die in dem Zusammenhang oft aufkommt, ist ja, woher kriege ich die Zahlen überhaupt? Und ich erinnere mich noch, ich war bei der Buchvorstellung von Don Norman, die von der German UPA in Düsseldorf organisiert wurde. Und da kam das Thema auch auf, wie komme ich eigentlich zu Kennzahlen? Und dann hat er schlicht und ergreifend gesagt, ja, denkt es euch aus. Business Developer machen letzten Endes auch nichts anderes. Es sind erstmal nur Annahmen.
Ja, und Wetten. Also
ja.
Ich durfte ja mal ein paar Jahre in der Beratung arbeiten, und eins der ersten Sätze, die ich in meinen ersten Wochen gelernt habe, ist stramm behauptet, ist halb bewiesen. So, da guckte ich dann ein bisschen groß, aber um mich rum, klassische Berater, Männer, und die haben überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt Zweifel hätte, dass ich dann nicht einfach stark auftrete und sage, so, ja, ich rechne euch hier jetzt die Szenarien vor. Und ne, so bis hin zu klassischen Fragen, die ich in meiner Praxis auch erlebt habe, was kostet also als Metapher, ne, eine Palette UX und was bringt mir das hinten? Und das ist ja nicht, dass die Leute das nicht wollen, sondern es ist meine Aufgabe, die Stakeholder und Entscheiderinnen an die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, ich übersetze dir das und ich bringe dir Möglichkeiten für dein Business, die du heute noch nicht siehst. Und das in einer Sprache, dass sie nicht denken, du bist irgendwo aus der Räucherstäbchen-Ecke oder willst nur alles schön klicki-bunti machen, sondern willst auch als Businesspartnerin oder strategische Entscheiderin ernst genommen werden, dafür brauche ich eine andere Sprache.
Und das muss halt auch nachvollziehbar sein. Also ne, wenn man sich wiederum in die Rolle von Entscheidern hineinversetzt, die haben irgendwie 1 Million Entscheidungen auf dem Tisch in kurzer Zeit. Wenn ich dann halt sehr wissenschaftlich daherkomme, das ist halt oft einfach auch überkomplex.
Ja, da kämpfe ich persönlich bis heute mit, weil ich habe ja so viel zu erzählen. Oder gerade wenn ich mit Research-Teams arbeite, da ist ja dieser ganze Research mit all diesen spannenden Details und den verschiedenen A, B, C-Varianten. Und man möchte es ja so gerne genau erklären. Ja, was interessiert keinen? Also, ich erinnere mich an einen Moment, wo mal ein Entwickler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, meinte, ich bin mit dem Design fertig. Ich hatte die Lead-Rolle und wollte jetzt drüber gucken und er zeigt mir seinen Code. Und er hat gedacht, ich kann den Code reviewen. Konnte ich aber nicht. Also, und für ihn war das so selbstverständlich. Und genauso ist es für uns selbstverständlich, wenn wir verschiedenen Design-Varianten zeigen. Ich sag mal, bevor wir diese tollen Prototyping-Tools hatten, die wir heute haben, hatten wir so Wireframes, wo die meisten Kunden, die einen Wireframe gesehen haben, völlig überfordert, weil sie gar nicht wussten, was es ist und was es macht. So mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich da ganz anders rangehen.
Ja, genau. Wir sind jetzt im Prinzip schon bei dem Thema, wie man es halt schafft, UX Erkenntnisse in Entscheidungen zu übersetzen, die für das Management nachvollziehbar sind, und Zusammenarbeit hast du auch schon angesprochen, Stakeholder Management und dergleichen. Wir hatten vorhin auch das Thema Silos, während die vielleicht früher einen Sinn hatten. Das ist aber auch nach wie vor in großen Unternehmen oft ein Problem, dass wir halt immer noch so Silos haben, die vielleicht auch für eine gewisse Stabilität gesorgt haben, aber jetzt wollen wir halt gleichzeitig stabil und innovativ sein. Wie kriegen wir da die Silos aufgebrochen? Und du hast auch vorhin so das Beispiel genannt, mehr mit dem Customer Service reden. Hast du da so in deinem Buch ein paar gute Tipps, wie wir das hinkriegen?
Also die erste Frage ist, warum gibt es diese Silos? Und welche Vorteile sind das? Und das sind eine Menge. Wir haben klare Verantwortlichkeiten. Wir können die Komplexität in den Griff bekommen. Es gibt eine klare Hierarchie. Es gibt Kennzahlen. Und in dem Moment, wo wir uns die Spannungsfelder im Unternehmen angucken, indem wir bei den Problemen starten, können wir anders da drauf gucken. Und dann merken wir auch sehr schnell, wo es Widerstände gibt. Also dieses klassische, wir wollen die Silos aufbrechen, wird nicht funktionieren, weil das ist der Teil der Stabilität, so wie du es ja gerade auch schon gesagt hast. So, und das erstmal einzusehen und zu sagen, nein, wir wollen die Silos nicht aufbrechen, aber wir müssen uns überlegen, wie wir die Probleme des Unternehmens zukünftig anders lösen. Ja, dann bin ich eine Freundin von das sowohl als auch, lass mal die Silos die Dinge tun, die für die Wertschöpfung heute wichtig sind und richtig sind, und gleichzeitig gucken, wo ist denn unser Wettbewerb besser? Oder wie können wir mit verschiedenen, da sind wir ja mit Methodenbaukasten ganz gut unterwegs, wie können wir da mal was anderes ausprobieren? Gib mir ein Businessproblem und lass uns das in einem geschützten Raum mal anders angehen, als wir das haben wir schon immer so gemacht, tun, indem wir einfach das irgendjemanden geben oder rausgeben. Ne? Wenn man ein Projekt rausgibt, dann scheitert es oft daran, in dem Moment, wo es wieder rein in die Linie soll, dann springt ganz viel wieder zurück in das, wie es vorher war, oft genug erlebt bei internationalen Relaunches. Und wirklich zu gucken, an welcher Stelle haben wir einen echten Schmerz. Oder ne, im Buch schreibe ich, wo brennt die Hütte am meisten, damit wir gucken, wie kriegen wir Business und User oder Customer Needs an der Stelle anders betrachtet und wie können wir damit Dinge tun. So, und dann geht es darum, diese Erkenntnisse immer wieder ins Unternehmen zu kommunizieren, transparent zu machen, auch das eine oder andere natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, Zeit, Budget, Qualität zu messen und dann einfach zu gucken, so was heißt das jetzt konkret für das Unternehmen? Wie kriegen wir das hin? Und die größte Herausforderung, ich brauche ja Menschen, die mir mit zuarbeiten. Ich kann das ja nicht alleine machen. Es bringt auch nichts, wenn eine Abteilung das macht, sondern ich brauche interdisziplinär besetzt, vielleicht sogar die besten Leute. Die gibt natürlich kein Silo gerne her, weil das für die natürlich auch ganz zentrale Performer sind oder die einfach unentbehrlich sind. Und dann brauchen wir noch Zeit. Ja, ich erlebe das häufig, dass dann so Arbeitsgruppen gebildet werden. Wenn man dann auch den Zuspruch bekommt, komm, wir machen hier mal so ein Leuchtturm- oder U-Boot-Projekt unterm Radar, dann brauchen die Leute Zeit. Und da sind wir wieder bei der agilen Arbeitsweise. Wir brauchen Fokus, damit wir was geschafft bekommen, damit wir diese komplexen, diese krass komplexen neuen Probleme lösen. Ja, und dann werden Leute über Nacht bestimmt von ihrer Führungskraft, so, du hast noch eine Arbeitsgruppe, da machst du jetzt auch noch mit. Ja, da kannst du natürlich nichts erreichen. Ne? Und diese Fokuszeit zu bekommen, dass man sich losgelöst von seiner Linienarbeit mal für eine Weile woanders einschließen darf, mit dem Wissen des Unternehmens, was diese Leute ja oft haben, die brauche ich. Ja, sonst bin ich vielleicht zu weit von der Wertschöpfung des Unternehmens oder von den systemeigenen Regeln weg. Das ist einer der größten Herausforderungen, weil wir haben ja eher, das hatten wir eben schon, den Additive Bias, ne, wir packen den Leuten noch was obendrauf und dann funktioniert das nicht. Also so ein Innovation Lab, eine Stunde die Woche, nein.
Ja, absolut. Aber der interessante Punkt ist ja, wenn ich da hingucke, wo das Unternehmen brennt, das sind ja im Prinzip dann die Leute dabei, im Firefighting-Modus halt dafür zu sorgen, dass die Hütte halt nicht abbrennt. Also, wie kriege ich die Zeit dann hin, also, ohne dass die Hütte abbrennt? Oder vielleicht ist es ja dann auch okay, dass die Hütte abbrennt. Aber ich meine, wenn ich gerade am Feuerlöschen bin, genau, dann ist mein Fokus halt im Überlebensmodus. Ja. Da habe ich dann wenig kognitive Ressourcen, um mir, was weiß ich, eine neue Strategie zu überlegen.
Ja, also ich sag mal, es gibt nicht die eine richtige Antwort darauf. In dem Moment, wo ich im Firefighting-Modus bin, bekomme ich plötzlich die Leute, die freigestellt sind, die Mittel, die es braucht, damit die Hütte nicht abbrennt. Und idealerweise Führungskräfte, die es schaffen, so ein Team auch zu führen. Ja, oder die Mischung mit Externen zusammen. Also in dem Moment, wo die Hütte brennt, muss ich mich nicht mehr zwingend an die organisations- oder systemeigenen Regeln halten, wie ich das an der Linienarbeit jeden Tag tun muss. Das heißt, dann haben wir häufig ein Momentum. Idealerweise schaffen wir das vorher intern rauszufinden und zu verkaufen, ne, im Sinne von, dass wir den Auftrag kriegen, bevor es wirklich heiß wird und ich den Feuerlöscher in der Hand habe. So, wie kriege ich das hin? Dafür sind wir im UX-Bereich diejenigen, die idealerweise das Öhrchen am Markt haben und auch es Leute gibt, die gucken, an welchen Stellen haben wir denn Neudeutsch Opportunities und wie können wir das denn rausfinden und wie kriege ich ein Mandat dafür, bevor es zu spät ist. Da sind wir wieder eben bei der Antwort, die wir schon hatten. welche Leute im Unternehmen haben ein Interesse daran oder wo gibt es wirklich Wertschöpfungsprobleme und wie können wir denen helfen, das in den Griff zu bekommen. Sonst ist es oft zu spät, das hast du so, völlig recht und wir haben ja das ein oder andere Unternehmen in den letzten Jahren auch gesehen, die es nicht mehr gibt.
Mhm, ja. Kommen wir vielleicht jetzt zum Kapitel 6, dass er dein Starter-Kit ist, um noch so auch noch ganz pragmatische Tipps zu geben. Also durch mir im Podcast ja jetzt auch immer ein Anliegen, dass wir halt den Zuhörerinnen und Zuhörern was mit an die Hand geben, was die auch gern mal am Montag, wenn sie wieder ins Büro kommen, direkt ausprobieren können. Und du hast ja im Prinzip extra genauso ein Kapitel mit ganz pragmatischen Themen, das als Starter-Kit gedacht ist. Was war also da die Idee hinter diesem Kapitel?
Also die Idee hinter diesem Kapitel war, nachdem ich all diese Frameworks mir angeguckt habe und ein Teil davon ist ja im Buch gelandet, ein Teil davon ist einfach in der Analyse für mich super interessant gewesen. So, was braucht es eigentlich jenseits von den Frameworks? Also viele von diesen Frameworks sind einfach auch das, was wir eben schon hatten, eine Entlastung fürs Management. Wir holen uns jetzt das, den Trend ins Haus, den alle machen und holen uns noch Externe, die uns das implementieren und wir schulen alle und dann sind wir safe. Und dann habe ich mir so überlegt, so, ja, aber was ist wirklich so die Essenz jenseits der Mode? Also was ist das Rezept jenseits des Rezeptes? Ich habe mir zwischendurch gedacht, es wäre viel klüger gewesen, wenn ich so ein fancy Modell gebaut hätte und dann am besten noch eine Akademie dahinter, damit man dann die Schulung durchbucht, die dann auch nur ein Jahr gültig sind. Also es gibt ja so schöne Frameworks im Markt, wo vor allen Dingen die Leute verdienen, die die Werkzeuge herstellen. So ein bisschen wie beim Goldrausch, die Leute, die die Schippen verkauft haben, haben am meisten verdient. So, und dann habe ich gesagt, so nee, ich bin ja UXlerin und ich mag meine Community, ich breche all das, was ich jetzt beschrieben habe, nochmal ganz pragmatisch runter. Und so ein bisschen von dem, was ich jetzt schon erzählt habe, findet sich da drin. Also es gibt einmal das Viva-Framework, da bin ich nicht drum herum gekommen, das Kind brauchte einen Namen. Also was ist das Problem, was wir lösen wollen? Was ist die Wertschöpfung? Was ist das Potenzial für Nutzer und Unternehmen? Und da gibt es dann meistens den Anknüpfungspunkt an die Unternehmensstrategie, wenn es eine gibt, und die Werte und die Ziele, um dann zu sagen, so, wir wollen bitte mal in diese Richtung gehen. Und das Wichtige dabei ist, dass wir losgehen und wissen, in welche Richtung. So, wenn wir dafür den Auftrag bekommen, dann fangen wir an, mit unseren Methoden die Insights zu generieren, also Erkenntnisse für das Management aufzubereiten. Und zu überlegen, an welchen kritischen Stellen können wir denn mit möglichst wenig Aufwand schnell was rausfinden. Und jetzt würde ich das noch ergänzen wollen und sagen, okay, wie können wir da auch KI mit nutzen, so dass es sinnvoll ist, dass es auch im Rahmen der Möglichkeiten auch valide ist. Und vor allen Dingen an dieser Stelle auch mit Hypothesen zu arbeiten. Das ist ja bis heute in vielen Unternehmen schwierig. Mal zu sagen, naja, wir wissen es nicht genau, aber lass mal gucken. Wir gehen davon aus, das geht ja alle mit oder habt ihr eine andere Idee, damit man da schon viele Missverständnisse rausholt. Und dann geht es einfach in die Validierung, also das nächste V für Validation, um zu überlegen, wie kriegen wir das jetzt greifbar, wie können wir das tatsächlich auch mit den Zielgruppen verproben. Welche Erfolge haben wir? Wie viel Zeit brauchen wir? Auch wie viel geben wir uns? Und vor allen Dingen dann das A am Ende für die Action. Also, du hast es eben schon angesprochen. Wir im UX-Bereich sind oft zu wissenschaftlich und haben ganz viele Detailideen, klar zu sagen, wie setzen wir das jetzt um? Ohne, dass wir gleich alle Silos aufbrechen müssen, sondern wie kriegen wir das Schritt für Schritt in den Alltag? Und schnelle Reaktionen, wie können wir wirklich rausfinden, ob das was bringt, so dass die Leute auch eine positive Experience haben in der Zusammenarbeit mit der Veränderung, ohne dass es eine zusätzliche Last wird. Ja, und zu dem Starter-Kit gibt es dann noch so ein paar Checklisten und so die Grundsatzfragen und da kann man eigentlich Nein, nicht eigentlich. Da kann man sich ein Thema nehmen und damit mal anfangen, ohne dass man gleich ein Riesentraining machen muss, sondern das ist so einfach gehalten, dass man damit anfangen kann. Und es gibt verschiedene Skalierungsstufen. Also das war mir ein Anliegen, dass man da wirklich klein mit anfangen kann. Und es gibt immer noch, um an Folge 23 anzuknüpfen, immer noch sehr viele Unternehmen da draußen, die noch nie was von UX-Reifegrad-Modellen gehört haben und sagen, oh, wir sind noch in dem Bereich der Produktoptimierung, aber ach, das geht nicht ohne Discovery? Das ist ja blöd. Und da kann man damit schon ansetzen.
Ja, also ich bin ja auch ein großer Freund von Done is better than perfect, also ne, kleine Schritte, und das heißt, die findet man in deinem Starter-Kit und kann sich dann auch mal ein paar Checklisten nehmen und einfach mal loslegen und zeigen, ja, wo man ansetzen kann, ohne direkt, sagen wir mal, am ganz großen Rad drehen zu wollen praktisch.
Ja, und ohne in Konkurrenz zu der aktuellen Management Mode zu stehen. Also in dem Moment, wo jetzt jemand irgendetwas einführt, sei es von der Unternehmensberatung das übernächste Framework, sei es irgendwas mit Agil, also egal was es gerade für eine Richtung gibt, was wir in den letzten Jahren häufig gesehen haben, dass so Scrum und UX so sich gegenüberstanden. Und ne, wir stehen ja dann gerne dahinter und sagen, ja, aber wir wollen nutzer-menschzentriert arbeiten. Ohne diesen Wert dahinter zu vermitteln. Und so mit dem Starter-Kit kann man so ein bisschen undercover einfach gucken, was brauche ich denn? Welche Stakeholder brauche ich denn? Mit wem muss ich denn reden? Welche Fragen muss ich stellen? Und das als Ergänzung zu dem nehmen, was da ist, ohne dass man direkt so in so einen Widerstand kommt. Das war mein Anliegen.
Es hören ja jetzt auch einige zu, die vielleicht in Unternehmen unterwegs sind, die noch keinen hohen Reifegrad haben, ob sie es wissen oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber die jetzt vielleicht gerade so am Anfang sind und damit beschäftigt sind, überhaupt erstmal menschzentriertes Arbeiten im Unternehmen überhaupt erstmal zu platzieren, also die jetzt nicht in der luxuriösen Situation sind, dass sie von dem fast höchsten zum ganz höchsten Reifegrad kommen wollen, sondern eher am unteren Ende der Leiter, sag ich mal. Hast du da auch ein paar Themen aus deinem Starter-Kit oder was würdest du jetzt den UX-Menschen raten, die in so einem Umfeld unterwegs sind? Wie kriege ich überhaupt erstmal ein Bewusstsein für, ja, die Bedeutung von nutzerzentrierter Entwicklung?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil wir mit der Aufmerksamkeit gerade in vielen Unternehmen schon um KI buhlen, oder die ist einfach da. Also vielleicht unterscheiden wir mal Unternehmen, die KI als Zukunftsthema erkannt haben, und die sagen, oh mein Gott, ich habe gerade so viele andere Dinge zu tun, geh mir damit erstmal weg. Das will ich nicht werten. Aber so in dem Moment, wo es jetzt plötzlich Budgets gibt für die KI-Einführung, würde ich mich da dran hängen. Also so, es ist sowieso einer meiner Grundsatzaussagen, auch in dem Buch zu sagen, wir fangen immer mit dem an, was schon da ist, und gucken, dass es zu den mentalen Modellen passt und zu der Strategie. Und wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, dass KI-Tools am Start sind oder die Leute dafür auch befähigt werden, dass sie damit arbeiten dürfen, dann kann man das direkt auch als Anlass nehmen, indem man zum Beispiel den Leuten zeigt, wie man denn menschzentriert oder mit UX-Methoden das transformieren kann. Und auch da sehe ich immer ganz unterschiedliche Kontexte. Das ist das Schöne bei der Haufe-Akademie, da habe ich immer einen guten Schnitt von Unternehmen, die aus unterschiedlichster Größe und Reifegrad zusammenkommen. Es gibt Unternehmen, wo die Leute alles haben, was sie brauchen, um innovativ damit Sachen auszuprobieren und auch die verschiedenen LMMs miteinander vergleichen dürfen. Und es gibt welche, die haben vielleicht einen privaten Zugang und den dann aber offiziell dürfen sie den gar nicht benutzen. So, und dann gibt es Unternehmen, die Raum geben, damit man das ausprobieren kann. Und es gibt Unternehmen, die sagen, nee, ihr müsst das einfach nebenbei machen. Guess what? Funktioniert nicht. Ja, weil Wenn ich nicht weiß, was das Ding kann, stell dir vor, du sitzt am Lagerfeuer und übermorgen gibt es ja jemand Strom und elektrische Geräte. Weißt du auch noch nicht so direkt, was mache ich jetzt damit? So, und je nachdem, wo ich da unterwegs bin, kann ich natürlich mit den, bleiben wir mal bei den Sprachmodellen und dem, was auch über Vibe-Coding und so möglich ist, kann ich viele von meinen UX-Methoden mit der KI so cool kombinieren, dass ich auch mit wenig Aufwand sehr viel schneller Dinge zeigen kann, die dann auch greifbar sind. So, und wenn wir weder das eine noch das andere haben, also weder den Zugang zur KI noch irgendwelche Budgets dafür, dann sind wir da, wo wir beim Viva-Modell eben vorbeigekommen sind. Wo gibt es in der Firma ein Wertschöpfungsproblem? Und wer hat Interesse daran? Und warum ist das Problem in der Vergangenheit noch nicht gelöst worden? Und dann ist es wirklich Hausaufgaben machen, Stakeholder-Analyse und zu gucken, wer hat Interesse daran, dieses Problem zu lösen und wer auch nicht. Und das ist eigentlich nichts anderes als Anforderungsmanagement, wie wir das im Design auch machen. Wenn der eine oder andere jetzt denkt so, Stakeholder, Politik, ist nicht so mein Thema. Es funktioniert.
Ja, Politik, das ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber letzten Endes geht es ja eigentlich nur darum zu gucken, okay, wen können wir als UX-Professionals dabei unterstützen, sein eigenes Problem quasi zu lösen. Also genau, indem wir halt dann diejenige Person unterstützen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und halt unseren Methodenbaukasten da anbieten.
Ja, genau.
Ja.
Ein bisschen über Bande.
Ja. Cool, wir haben ja wirklich sehr intensiv über viele grundlegende Themen diskutiert, aber auch sehr praxisangewendet gesprochen, was ich auch immer, wie gesagt, sehr wichtig finde. Gibt es jetzt Themen, wo du schon weißt, okay, das wirst du vielleicht in Zukunft dir mal ein bisschen genauer angucken? Hast du vielleicht noch ein weiteres Buch in Arbeit? oder was würde dich, was sind so was so der Ausblick in die Zukunft bei dir selber, was dich als nächstes beschäftigen wird?
Ja, wenn ich das so genau wüsste. Also ich habe so viele spannende Themen, die mich beschäftigen. Also es sind zwei große gerade tatsächlich. Das eine ist KI und Empathie, also Empathie als Designthema und gleichzeitig, was macht das mit Führungskräften? Also da sind wir so mitten in der Kombination von diesen drei Räumen, die wir eben genauer beleuchtet haben. Was ist der Erlebnisraum Mensch? Was ist der Businessraum? Und was macht das mit der Organisation? Und wie können wir Führungskräfte dabei unterstützen, sowohl die digitalen, also KI-Produkte zu verstehen, als auch ihre Aufgabe als Führungskraft? Also in dem Moment, wo wir intensiv KI nutzen, geben wir schnell unser kritisches Denken ab, weil wir kriegen so viel schnelle, tolle Ergebnisse von der KI, das auch so gestaltet ist, dass vielleicht das kritische Denken wegfällt. Was heißt das für mich als Führungskraft? Also, und damit für die Organisation, das treibt mich ziemlich um. Und ich bin auch noch mit Kollegen dabei, die mir jetzt auch beim Buchschreiben auch als Testleser zur Seite gestanden haben aus dem Bereich der Organisationsentwicklung und auch aus dem Coaching, nochmal mehr Methoden zusammenzubringen, also die wir ja eigentlich in den verschiedenen Bereichen und Arbeitsrollen haben. Dann haben wir festgestellt, dass wir doch sehr viel Gemeinsamkeiten haben. Und da entwickle ich mit ganz tollen anderen Leuten noch zusammen es ist kein Framework, aber es ist ein Modell, mit dem wir auch diese verschiedenen Herausforderungen in der Organisationsentwicklung bei Transformation nochmal anbieten können, ohne dass wir jetzt sagen, das ist das nächste heiße Ding, bei diesem Framework. Und das macht wahnsinnig Spaß, da auch von erfahrenen und Organisationsentwicklern zu lernen und zu gucken, wie man die Dinge da ein bisschen hacken kann. Und aber auf jeden Fall immer menschzentriert zu gucken, Neuropsychologie, Neurobiologie, Soziologie, was ist eigentlich Gesetz? Also was muss ich wirklich an Grundlagenwissen über den Mensch haben, was so schnell nicht outdated wird, wie sagt man das, was nicht altmodisch wird, weil solange wir mit Menschen zusammenarbeiten, ist dieses Wissen einfach zeitlos und unbezahlbar. Und wenn ich das alles neben meinen Projekten, Schulungen und Themen noch mache, dann hat mein Tag auf jeden Fall zu wenig Stunden.
Ja, spannende Ausblicke. Ich musste gerade so ein bisschen ganz an den Anfang unseres Gesprächs denken, als du berichtet hast von den ersten Ausbildungen, die du im UX-Bereich gemacht hast. Damals hieß das Ganze ja auch unter anderem noch Software-Ergonomie und genau die ergonomischen Grundlagen, menschliche Informationsverarbeitung und dergleichen. Das ist halt im Prinzip zeitlos und genau, wir müssen uns auch immer wieder darüber bewusst sein, dass wir eigentlich mit sehr archaischen Wahrnehmungsmodellen teilweise auch unterwegs sind. Deswegen ja auch genau das Empathie-Thema auf jeden Fall auch sehr spannend. Da bin ich dann auch gespannt, was unsere nächste Podcast-Folge dann vielleicht zum Thema hat.
Machen wir doch über dich und Automotive.
Ja, genau. Ja, korrekt. Ja, und also wer nochmal jetzt in dein aktuelles Buch reinlesen will, darf das natürlich gern käuflich erwerben, aber wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, dass es ein Buch zu gewinnen gibt. Je nachdem, wann ihr diese Episode hört, habt ihr vielleicht Glück, noch an dieser Verlosung teilzunehmen. Also wir werden auf LinkedIn natürlich ein bisschen was über diese Podcast-Folge berichten und wenn ihr dann unseren Beitrag teilt, weiterleitet, liked oder was auch immer, nehmt ihr automatisch an einer Buchverlosung teil. Und ja, danke Katja schon mal an der Stelle, dass dann der oder die glückliche Gewinnerin in den Genuss kommt, ein Buch zugeschickt zu bekommen.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar. Dann hast du noch irgendwie einen letzten heißen Tipp. Also besonders auch für diejenigen, die vielleicht gerade so überlegen, okay, ich bin an der Schwelle, in eine Leadership-Rolle zu gehen, soll ich das wirklich machen oder nicht? Ich wurde vielleicht gefragt, traue ich mir das zu, ist das wirklich gut und so weiter. Das frage ich auch immer ganz gern meine erfahrenen Gästinnen und Gäste.
Ja.
Was würdest du vielleicht einem jüngeren Ich jetzt empfehlen im Rückblick?
Das
oder
ist
so.
Eine große Frage für so eine Abschlussfrage. So grundsätzlich, wenn wir bei dem Empathie-Thema sind, dann würde ich meinem jüngeren Ich auf jeden Fall noch mehr Mut mitgeben, Dinge zu tun. Also ich glaube, ich habe relativ früh immer schon meine Komfortzone verlassen. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Und gerade weil wir in so aufregenden Zeiten sind, wo wir mit unserem Hirn und diesen ganzen Nachrichten in so einem dauerhaften Alarmzustand sind, wird es umso schwieriger, aus dieser Komfortzone rauszulassen, weil dann brauche ich noch mehr Energie. Und das aber zu tun, das ist eine ganz klare Empfehlung, weil es wird sich wahnsinnig viel ändern und sich damit auseinanderzusetzen, und kleine Schritte, so wie du es ja eben auch gesagt hast, zu machen, halte ich für absolut notwendig, damit ich die Erfahrungen auch bekomme, an denen ich wachsen kann. In diesem Kontext halte ich es für sehr wichtig, gut für sich selbst zu sorgen. Also ich habe hier für die, die es nicht sehen können, ich habe so eine kleine rote Gießkanne. Das ist die Ressourcengießkanne, die ich im Coaching immer in die Kamera halte, um den Menschen eine Visualisierung mitzugeben, wie viel Wasser habe ich denn persönlich und wie groß ist der Garten, den ich damit wässern kann. Weil UXler sind häufig sehr wertorientiert und wollen einen wahnsinnig großen Garten pflegen und hegen und ausbauen, ohne dass sie dafür die notwendigen Mittel haben oder geschweige denn eigene Kraft. Und sich da wirklich Sachen rauszupicken und zu fokussieren, fällt schwer, ist aber aus meiner Sicht und auch leider aus meiner Erfahrung das, was erfolgreich macht. Und dazu gehört dann eben auch die Selbstempathie. Wir haben, glaube ich, alle gerade FOMO, dass wir nicht diesen KI-Trend jeden Tag mitbekommen und wieder das nächste Update ausprobieren. Da würde ich euch auch sehr, sehr gerne ermutigen, jeden Tag eine Viertelstunde irgendwas mit einem Sprachmodell zu machen oder mal ein bisschen mit dem Vibe-Coding anzufangen, damit diese Berührungsängste weggehen und damit man auf neue Ideen kommt. Und da zitiere ich sehr gerne einen Kollegen, der gesagt hat, Zuversicht ist eine Entscheidung. Und wenn wir uns dazu auch in einen guten Zustand halten, dann klappt es auch mit der Führung, wenn man das möchte. Und auch das darf man ausprobieren. Ja? Also nicht jeder ist in dieser Führungsrolle richtig oder fühlt sich da wohl. Gerade UX-Führungskräfte sind sehr lange erstmal in so einer Sandwich-Position, wo man Druck von beiden Seiten bekommt. Das darf man ausprobieren. Und wenn man sich dann anders entscheidet, ist es kein Downgrading, sondern eine Erfahrung, die wir basierend auf guten Geschichten gemacht haben.
Also, um die Gartenmetapher aufzugreifen, wenn du glücklich werden möchtest, werde Gärtner, aber pass auf, dass dein Garten nicht so groß ist.
Wenn du was ernten willst.
Ja, stimmt. Okay, perfekt. Ja, wunderbar. Dann, also vielen Dank für deine tiefgehenden Einblicke auf UX, CX und Organisationsentwicklung vor allem. Also darüber haben wir uns ja im Wesentlichen eigentlich auch unterhalten. Und vielen Dank, dass du heute nochmal bei mir zu Gast warst. Wir wünschen natürlich allen, die an der Buchverlosung teilnehmen, viel Glück. Und wir werden dann den oder die glückliche Gewinnerin, Gewinner auf LinkedIn auch kontaktieren. Ihr dürft euch natürlich auch gerne mit uns verknüpfen. Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Lead UX, the User Experience Leadership Circle. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, Katja.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.